Schönen guten Morgen zusammen. Schönen Dank für die freundliche Begrüßung heute Morgen hier schon in der Gemeinde. Manche bekannte Gesichter, etliche Unbekannte. Und das ist das Schöne, wenn man in eine Gemeinde kommt. Ich freue mich immer, natürlich bekannte Gesichter zu sehen. Aber noch mehr freue ich mich über Unbekannte, über neue Gesichter in der Gemeinde. Niemand möge mir das übel nehmen. Ja, ich möchte heute mit Ihnen nachdenken über einen Text aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Soweit der Text aus dem 1. Petrusbrief. Ist Ihnen die Sonntagsfrage bekannt? Die Sonntagsfrage wird gestellt bei politischen Umfragen und da geht es dann um die Frage, welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre? Das ist die berühmte Sonntagsfrage. Keine Sorge, ich frage das jetzt nicht ab. Aber kennen Sie auch die Sonntagsfrage in der Familie Köser? Sicher nicht. Aber ich kenne sie so gut, dass ich sie nicht mehr hören kann. Sonntags mittags, Papa hatte mal wieder gepredigt und sich verausgabt und die Leute verabschiedet und so manches Gespräch geführt und dann haben wir Mittag gegessen, die Kinder waren noch klein und dann kam Papas Sonntagshöhepunkt. Er legte sich auf die Couch und schlief sofort ein, weg war. Mutter sorgte dafür, dass die Kinder ruhig waren. Aber irgendwann stürmte die Rasselbande rein ins Wohnzimmer und weckte mich möglichst unsanft. Und dann kam die Sonntagsfrage. Die Sonntagsfrage lautete: Was machen wir denn heute? Dann musste Papa möglichst schnell sofort eine Antwort haben. Was machen wir denn heute? Ja, was machen wir denn heute? Viele von Ihnen, von euch, haben für den heutigen Tag sicher auch schon Pläne geschmiedet. Wir sind heute Nachmittag bei unserem jüngsten Sohn mit seiner Familie eingeladen. Wir freuen uns auf die beiden süßen Enkelkinder. Ja, was machen wir denn heute? Was machen wir morgen? Was machen wir in der kommenden Woche? Und am Anfang eines Jahres sei die Frage erlaubt, was wollen wir eigentlich in diesem Jahr machen? Was haben wir vor als Gemeinde? Was sollen unsere Schwerpunkte sein? Wo wollen wir hin? Was wollen wir angehen im neuen Jahr? Was machen wir mit der uns von Gott geschenkten Zeit, die jetzt vor uns liegt? Knapp 360 Tage sind es noch in diesem Jahr. Was haben wir vor damit? Das ist ja ein großes Potenzial. Viele Möglichkeiten, viele Chancen, die wir haben. Sicher auch viele Verpflichtungen, aber wir haben viel auch zu gestalten. Und wir wissen, dass die uns von Gott geschenkte Zeit eine begrenzte Zeit ist, wie auch unser Text ja schon sagt. Wir warten als Gemeinde Jesu Christi, und ich denke, die FEG wird da genauso, wartet darauf, dass Jesus Christus wiederkommt. Er hat gesagt, ich schenke euch diese Zeit. Diese Gnadenzeit, wie man oft auch sagt. Aber diese Zeit ist begrenzt. bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Was machen wir mit der Zeit? Bis zu seiner Wiederkunft. Was machen wir mit unseren Talenten, mit unseren Begabungen, die wir haben? Was machen wir mit unserem Geld? Mit unseren Beziehungen, die wir haben? Viele Beziehungen sicher. Was machen wir mit unseren Verpflichtungen, mit unserer Kraft, mit unseren Ideen, mit den Gaben, die wir in der Gemeinde haben, in unserem persönlichen Leben? Was machen wir denn heute? Ich finde in unserem Predigttext einige wichtige Anregungen, die uns vielleicht dazu helfen können, eine Antwort zu finden. Die erste: Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Dabei kam mir interessanterweise die Frage auf: Mit wem rede ich über meine Ängste, meine Hoffnung und über meine Freude? Wem erzähle ich das? Wenn ich etwas Schönes erlebt habe, wenn ich Angst habe, wenn ich Sorgen habe. Ich weiß, dass ich vor Jahren einmal, kann ich mich noch gut daran erinnern, eine Predigt darüber gehalten habe. Und da rief in die Predigt hinein jemand auf einmal: Mit Jesus. Toll, wenn das jemand sagen kann. Das, was mich innerlich bewegt, das teile ich mit Jesus. Ich muss das ihm unbedingt sagen. Mein Vater ist schon viele Jahrzehnte tot. Er ist in der Ewigkeit. Irrerweise, Jahre nachdem er gestorben war, ging mir immer wieder mal so durch den Kopf, so: Heute Abend, wenn du anrufst, dann musst du das Papa erzählen. Das war so mein Gedanke. Das muss ich mit ihm teilen. Mit wem rede ich über das, was mich innerlich bewegt, über mein Herz? Wem öffne ich mein Herz? Mich hat immer wieder fasziniert, in meinem Dienst, auch in der Gemeinde, dass es Menschen gibt, die darin eine ganz große Treue entwickelt haben. Und von denen ich erlebt habe, wenn sie die Gelegenheit zum Gebet hatten, dass sie dann mit ihrem Gott darüber gebetet haben, gesprochen haben. Und ihm das so erzählt haben, als hätte Gott das noch nie gehört und nie mitgekriegt, obwohl er es doch schon längst weiß. Aber ich teile es mit ihm. Interessanterweise habe ich in den Gemeinden, in denen ich war, und auch in meinem persönlichen Umfeld, sehr viele Frauen kennengelernt als ganz treue Beterinnen. Da sagt doch eine Frau zu mir, als ich im Rahmen der Auslandshilfe auch unterwegs war im Bund: Herr Köser, für Sie bete ich jeden Tag. Wenn sie nicht Christin wäre, hätte ich ihr das nicht geglaubt. Aber ich glaube es ihr. Ich bete jeden Tag für sie. Eine Treue, das, was sie einmal angesprochen hatte, das hat sie dann auch mit Gott immer wieder geteilt. Herr, segne diese Arbeit, diesen Dienst, diesen Gemeindeaufbau in Bulgarien oder wo auch immer. Ich bin dankbar dafür, viele solcher Menschen kennengelernt zu haben in unseren Gemeinden, treue Beter und Beterinnen. Manchmal habe ich mich auch gefragt, warum sind das meistens Frauen? Wo sind wir Männer eigentlich? Oder reden wir vielleicht nicht darüber und sind auch treue Beter? In meinem Leben, meinem persönlichen Gebetsleben, habe ich erfahren, es gibt immer wieder Gründe, die mich hindern, mit Gott darüber zu sprechen, über bestimmte Dinge meines Lebens. Das lag manchmal daran, dass ich auch das gibt es im Christsein, wir wollen ja ehrlich sein, es gibt Zeiten, in denen mein Verhältnis zu meinem Herrn nicht immer so zum Besten stand, wo ich nicht immer so groß Bock hatte, mit ihm darüber zu reden. Auch das gab es. Gestörte Beziehung. Manchmal schlicht und einfach, dass ich auch zu müde war, dass ich mich nicht konzentrieren konnte. Morgens früh, ich bin kein Morgenmensch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe mit meinem Herrn ausgemacht, dass er nicht vor 10 Uhr wiederkommt. Also, und Klassenarbeiten vor 10, das war furchtbar. Aber da kann ich mich noch nicht konzentrieren. Aber wann dann? Zu welcher Zeit? Als Jugendliche hatte ich mir mal nach einer Bibelarbeit im Jugendkreis vorgenommen, ab heute betest du jeden Abend, bevor du einschläfst. Und das habe ich dann auch angefangen und habe das gemacht. Dummerweise bin ich in der Regel über meinem Gebet eingeschlafen. Kennen andere vielleicht auch. Ich kann mich erinnern, dass ich dann morgens früh hin und wieder wach wurde und dann fiel mir mein Gebet wieder ein und dann habe ich noch schnell Amen gesagt. Das waren Gebetsnächte. Aber es hat mich immer wieder gefuchst. Mit meinem Gebet, seid besonnen zum Gebet, nehme ich mir Zeit, lasse ich anderes vielleicht mal zurückstehen. Nein, jetzt nicht. Jetzt habe ich Zeit zum Gebet. Ich hatte eine Tante, Entschuldigung, wenn ich immer wieder erzähle, aber das Praktische ist, liegt mir mehr. Ich hatte diese Tante, wenn wir da zum Besuch waren, mit meinen Eltern und wir als Kinder noch klein waren und dann war meistens große Geburtstagsfeier und die Hütte war voll und auf einmal war Tante Else weg. Und naja, auf Toilette, ne? Nein, Tante Else hatte die Angewohnheit, wenn sie etwas bewegte, auch in der großen Runde so, dann zog sie sich für kurze Zeit ins Schlafzimmer zurück, ging auf die Knie, wie mein Vater mir erzählte, und dann hat sie gebetet für all die, die da waren. Jetzt ist es wichtig, mit meinem Vater darüber zu sprechen. Mich hat das sehr beeindruckt und beeindruckt mich bis heute. Und wie oft habe ich versprochen, Herr, heute, jetzt, morgen, nächste Woche, da will ich es ändern, da will ich es neu machen. Aber wie oft war ich untreu? Gut, dass es Vergebung gibt, kann ich nur sagen. Aber ich will mich nicht darauf ausruhen. Meine Frau und ich haben 13 Enkelkinder. Das reicht jetzt finanziell. Aber sie sind alle süß, herrlich. Von 19 Jahren bis 2 Jahren, alles durch. Und wie viel bete ich? Ich bin wirklich im Moment dabei, treu für meine Enkelkinder zu beten. Und für ihre Eltern, das heißt für unsere Kinder. Oder für unsere Missionare. Wie manches Mal war ein Missionar in unserer Gemeinde und hat dann groß erzählt und wir waren sehr bewegt und haben gebetet in der Gebetsgemeinschaft und auch die Woche drauf noch und dann waren sie wieder vergessen. Ich möchte treuer werden im Gebet, auch für diese Missionare und Missionarinnen, die sich darauf verlassen, dass wir hier in Deutschland für sie beten. Ich bete für unsere Stadt, mehr denn je, für die Stadt, in der ich lebe, in der unsere Gemeinde steht, in Hemer. Wir beten für unsere Stadt und für Frieden in unserer Stadt. Wir beten für unsere Gemeinde. Es gibt einen schönen Gebetskreis in unserer Gemeinde, der sich regelmäßig trifft zum Gebet, ausschließlich für die Gemeinde. Wir beten für unsere kranken und alten Menschen. Dabei darf ich einfach mal einstreuen, etwas von mir selber. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon mache, aber bestimmt schon 20, 25 Jahre mindestens. Immer wenn ich unterwegs bin, ich bin viel unterwegs, und auf der Straße einen Krankenwagen begegne mit Blaulicht. Gestern noch, als meine Frau und ich zum Frühstück im Café saßen, fuhr ein Krankenwagen da vorbei mit dem Notarztwagen voran. Und immer dann werde ich still, bete für den oder die Kranken und für die Helfer, für die Ärzte. Das habe ich mir so angewöhnt, da kann kommen, was will. Automatisch, wenn ich Blaulicht sehe im Krankenwagen, dann muss ich beten, bei der Fahrt. Treu, dafür bin ich dankbar. Warum das bei mir so kontinuierlich geblieben ist, ich weiß es nicht, ich bin aber dankbar dafür. Oder das Gebet für unsere Welt, in der wir leben. Mit den fürchterlichen Kriegen, mit denen, die ständig in den Nachrichten sind, aber auch mit all den anderen, über die kaum noch gesprochen wird. Zum Beispiel im Sudan und an vielen anderen Stellen. Das Gebet für die Welt. Ich habe jetzt auch in unserer Gemeinde nochmal deutlich dafür plädiert, dass wir auch in unseren Gottesdiensten mehr Fürbitte tun für die Welt. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Das Zweite, dauerhafte Liebe untereinander. Dazu haben wir eben eine sehr schöne Lesung gehört von Jesus, der uns, das ist mir eben wieder so aufgefallen, sagt, ihr seid nicht meine Diener, meine Sklaven, sondern ihr seid meine Freunde, weil ich euch anvertraut habe, was ich vorhabe, was ich tue. Und das, was ich tue, das tue ich in Liebe zu den Menschen. Nachhaltige Liebe nennt man das heute. Konkret wird genannt, gastfrei zu sein. Vor Jahren habe ich in meiner Gemeinde gepredigt darüber und ich hatte, wie ich meinte, eine sehr schöne Idee. Wir heißen ja Freie Evangelische Gemeinde. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir uns in Zukunft nennen Gastfreie Evangelische Gemeinde. Ich war ganz angetan, habe darüber gesprochen auch. Hinterher kommt einer zu mir und sagt, hör mal, das kann man auch falsch verstehen. Gastfrei kann auch heißen frei von Gästen. Aber wir sind frei für Gäste, eine gastfreie Gemeinde. Und da sind Gemeinden durchaus sehr unterschiedlich. Gerade durch den Dienst in der Auslandshilfe bin ich sehr viel in deutschen Gemeinden, freien evangelischen Gemeinden gewesen. Wir haben mal ausgerechnet, damals waren ungefähr 200 Gemeinden, in denen ich gewesen bin damals und auch jetzt bin ich ja noch unterwegs in verschiedenen Gemeinden. Gemeinden können sehr unterschiedlich sein. Ich erinnere mich an eine große Gemeinde in einer Großstadt, wo ich gepredigt hatte und auch einiges von mir erzählt hatte, von meinem Dienst in der Auslandshilfe und vieles andere mehr. Und meine Frau war ausnahmsweise mal mit, konnte mitreisen und wir stehen zusammen am Stehtisch. Glauben Sie, uns hätte irgendjemand angesprochen? Das gibt's. Gastfreie evangelische Gemeinde. Menschen, die nur ihre eigenen Leute kennen, aber nicht die Gäste, die bleiben außen vor. Nein, so ist es im Wetter nicht und so darf es auch nicht sein. Wir sind eine gastfreie Gemeinde. Und damit verbinde ich die Frage, wie viel Platz ist in unserem Herzen, wie viel Platz haben wir in unseren Gedanken, wenn wir einander begegnen als Gemeinde? Haben wir noch Platz für andere? Sind wir offen? Ist da noch Raum? Oder sind wir so sehr mit uns selbst beschäftigt? Die Bruderliebe ist manchmal schwerer als die Feindesliebe, hat jemand mal zu mir gesagt. Naja. Bisschen überspitzt, ne? Aber es ist gar nicht so einfach, immer seine Brüder und seine Schwestern zu lieben. Heißt ja nicht, dass man jedem um den Hals fallen muss. Aber die Liebe zueinander und die Liebe untereinander, sagt uns Gottes Wort, ist sozusagen die Prüfungsfrage für uns als Gemeinde und für die Welt. Die Menschen um uns herum erleben, wie wir einander begegnen. Ob wir uns als Gemeinde wie die Kesselflicker begegnen und streiten. Guck mal, sind schon wieder welche gegangen. Schon wieder und schon wieder. Liebe untereinander ist die große Herausforderung für uns als Gemeinde. Es ist nicht so einfach, über Jahre und Jahrzehnte beieinander zu bleiben, zu akzeptieren, wo man sich doch so gut kennt. Den kenne ich von klein auf. Ja, ja, komm, brauchst mir nichts zu sagen. Fremde zu lieben ist manchmal leichter als die eigenen Leute. Aber gerade das ist die Herausforderung, das ist die Frage. Inwieweit bewegt uns wirklich Gottes Liebe? Inwieweit sind wir als Christen bewegt von Gottes Liebe? Oder fahren wir nur in unseren alten Spuren? Da bin ich dankbar für die neue Jahreslosung, die wir haben, die uns an die Liebe erinnert, für das neue Jahr als das Programm, als ein großes Programm. Die geistliche Kraft der christlichen Gemeinde und nicht nur der freien evangelischen Gemeinde, sondern der Christenheit untereinander, die geistliche Kraft kommt doch eben aus der Liebe, wie Jesus sagt, aus der Liebe zu den Brüdern und Schwestern. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und diese Liebe gilt, wie gesagt, nicht nur denen in der eigenen Gemeinde, sondern auch den anderen. Jetzt in den nächsten Tagen beginnt die Allianz-Gebetswoche an vielen Orten in Deutschland. Ich weiß, Allianz ist heute nicht mehr so ganz up-to-date, ist auch manchmal verstaubt und manchmal schwierig überhaupt. Aber die Liebe zu den Geschwistern in den anderen Gemeinden, in den anderen Kirchen, ich halte es für eine ganz große Herausforderung für uns als Christen. Gelingt es uns angesichts der Veränderungen in unserer Gesellschaft, dass wir als Christen zusammenrücken und zusammenstehen, trotz aller Unterschiede, trotz allem, was uns sonst noch unterscheidet? In diesem Zusammenhang mit der Liebe zitiert Petrus einen Vers aus dem Sprüchen, Kapitel 10, Vers 12. Die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Dieses Wort hat oft zu Missverständnissen geführt, weil manche geglaubt haben oder glauben, ich muss durch Liebe wieder gut machen und dann ist es wieder okay. Meine Schuld sozusagen abarbeiten bei anderen. Aber das ist gar nicht gemeint. Sondern gemeint ist das, was Paulus in Römer 12 einmal so formuliert: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Darum geht es. Hass sucht Streit, Liebe sucht Verständigung. Und das Letzte. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Dient einander als die feinen Verwalter, übersetzt eine Übertragung der Bibel. Dient einander als die feinen Verwalter. Ja, Jesus hat uns als Gemeinde erfunden als ein Talentschuppen, als ein Ort, wo wir unsere Talente einbringen können, wo es erlaubt ist zu üben auch. Und meine Frau und ich waren vor etlicher Zeit mal im Urlaub in einem Gottesdienst und da spielte jemand am Klavier und wir sagten dann im Scherz hintereinander, nach dem Gottesdienst zueinander, bei uns ist Dienstags immer Übungsstunde. Das war ein gehässiges Wort. Und wir haben dann darüber gesprochen und dann ist mir nochmal so bewusst geworden, wir sind Gottes Talentschuppen. Das heißt, bei uns kann man auch üben. Bei uns kann man lernen, bei uns darf man lernen. Bei uns muss nicht alles perfekt sein. Der Gottesdienst am Sonntag ist kein gestylter Event, sondern Gemeinschaft von Christen, die gemeinsam vor Jesus stehen. Und da dürfen wir unsere Gaben und Möglichkeiten, die wir haben, einbringen. Und da darf auch schon mal geübt werden. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, sagt Jesus im Matthäus-Evangelium. Darauf kommt es an, dass wir nach dem Reich Gottes trachten und dass das sichtbar wird. Und da kann der eine musizieren, der andere kann malen, ein anderer kann tröstliche Briefe schreiben und wieder ein anderer fotografiert so schön, dass man die graue Welt gar nicht wiedererkennt. In diesem Zusammenhang schreibt Petrus, wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Das war für mich eine Entdeckung, als ich vor einiger Zeit diesen Vers einmal entdeckt habe in einem anderen Zusammenhang von Reden und Tun. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft. Beides steht hier nebeneinander, Verkündigung und Diakonie und Dienst. So unterschiedlich beides auch ist, so unterschiedlich die Begabungen auch sind, aber alles diene dazu, dass in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ich kürze ab, die Frage, mit der ich begonnen habe, lautete, was machen wir denn heute? Was wollen Sie tun in den nächsten Tagen? Was wollen Sie tun in der Zeit, die Ihnen Gott schenkt? Die Gott mir schenkt, was werde ich tun? Es gibt Menschen, die sind angesichts dieser Frage wie gelähmt und tun dann doch nichts. Nein, so soll es nicht sein. Denn in uns lebt, wie Paulus das sagt, eine Auferstehungskraft. Das heißt doch wörtlich, eine Kraft, bewirkt, dass aus Toten Lebendige werden. Herr, lass mich leben. Schenk mir neu diese Kraft, dass ich aufstehen kann. Wie Paulus das einmal sagt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfahrung mit dieser Kraft der Auferstehung, dass die neues Leben schenkt, und die uns in Bewegung bringt. Amen. Ich bete noch. Lieber himmlischer Vater, diese Frage, die uns heute Morgen bewegt, was wir denn machen wollen, diese Frage stellst du uns immer wieder in deiner Güte, deiner Gnade, weil du so geduldig bist mit uns. Aber darauf wollen wir uns nicht ausruhen, sondern wir möchten dir antworten mit unserem Leben. Lass uns demütig sein vor dir, lass uns dankbar bleiben und lass uns mutig werden, Schritte zu gehen in deinem Namen, in deiner Liebe. Herr, ich bitte dich für die Freie Evangelische Gemeinde in Wetter, dass sie miteinander dir treu bleiben und ein Licht sind, hier in dieser Stadt, in der Umgebung. Schenke ihnen Gnade, dass an ihnen erkannt wird, wie lieb sie einander haben. Lass uns dienen, Herr, und mach du uns zu deinen Freunden. Wir ehren deinen Namen. Amen.